Info 3 Mittag.
Das syrische Regime ignoriert die Forderungen westlicher Staaten nach einem Rücktritt von Präsident Assad. Die Schweizer Börse fährt am Vormittag Achterbahn, die Anleger sind verunsichert. Der Solothurner Firma Swiss Metall geht es immer schlechter, sie schreibt erneut Millionenverluste. Das Wetter heute ist es teils sonnig, teils gibt es aber auch Gewitter bei Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad. Info 3 mit Nicoletta Cimino und Thomas Fuchs.
Die syrische Führung zeigt sich wenig beeindruckt von den Forderungen westlicher Staaten, wonach Präsident Assad zurücktreten solle. Der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York erklärte, Russland und China stünden nach wie vor auf der Seite Syriens. Assad selbst nahm zur Rücktrittsforderung bislang nicht Stellung. Seinen Rücktritt fordern neben den USA auch Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Die Lage an den internationalen Aktienmärkten bleibt angespannt. An der Schweizer Börse sind die Aktienkurse weiter gesunken nach dem Kurssturz von gestern. Zeitweise verlor der SMI über 4%. Zurzeit steht er bei 5061 Punkten, minus 2,6%. Der Eurostoxx 50, ein wichtiger Index für Europa, steht gemäss Thomson Reuters zurzeit 3,5% im Minus. Die Anleger seien verunsichert, sagten Händler. Sie sorgten sich verstärkt um das europäische Bankensystem und die weltweit schwächelnde Wirtschaft. Und hier noch die Devisenkurse. Der Euro wird zu einem Franken 13,22 gehandelt, der Dollar zu 79,09. Die finanzielle Lage des Solothurner Kupferprodukteherstellers Swiss Metall hat sich nochmals verschärft. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 77 Millionen Franken gemacht. Vor einem Jahr hatte der Verlust noch 10 Millionen betragen. Mehr als die Hälfte des Eigenkapitals sei aufgebraucht, warnt Swiss Metall. Der Verwaltungsrat will nun Sanierungsmaßnahmen einleiten. Swiss Metall wurde vor einem Monat eine provisorische Nachlassstundung gewährt, eine Schonfrist, um den Konkurs abzuwenden. Der Gewinn des Stromkonzerns Alpiq ist im ersten Halbjahr beinahe um die Hälfte eingebrochen auf noch 155 Millionen Franken. Der Umsatz ging um 4% auf 7 Milliarden Franken zurück. Zugesetzt hat dem Unternehmen der starke Franken. Außerdem musste Alpiq Projektkosten für ein geplantes Kernkraftwerk abschreiben. Nach dem heftigen Gewitter von gestern Abend bleibt die Brünig-Bahnlinie zwischen Giswil und Kaiserstuhl während 4 bis 5 Tagen unterbrochen. Der Abschnitt wurde an mehreren schwer zugänglichen Stellen verschüttet und unterspült. Das Gleise wurde auch zwischen Kaiserstuhl und Lungen beschädigt. Vorübergehend unterbrochen war auch die Brünig-Strasse. Das Gewitter verursachte im Berner Oberland außerdem Stromausfälle am Thunersee und im Kandertal. Viele Buschauffeure haben gesundheitliche Probleme, wie eine Umfrage zeigt. Über die Hälfte leidet unter Muskelschmerzen oder unter Stress. Durchgeführt hat die Umfrage die Gewerkschaft des Verkehrspersonals. 800 Buschauffeure in der ganzen Schweiz wurden befragt. Besonders viele Chauffeure litten unter den langen Arbeitsschichten und zu kurzen Pausen. Die Gewerkschaft fordert deshalb, dass eine Schicht höchstens 10 Stunden dauern darf. Weiter belasteten die Buschauffeure die Nachtarbeit, aggressive Fahrgäste, enge Fahrpläne und die Ergonomie der Fahrersitze. Wegen eines Waldbrandes sind bei La Union im Südosten Spaniens 2 Siedlungen evakuiert worden. 2200 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer griff auf einige Häuser über. Es handle sich eindeutig um Brandstiftung, sagte der Stadtpräsident.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Wie kann das brutale syrische Regime gestoppt werden? Mit Ölboykott, sagen viele Experten. Unsere Korrespondentin ist skeptisch. Dann Millionenhilfe für die hungernden Menschen am Horn von Afrika. Und trotzdem sterben Menschen. Entwicklungshilfeexperten sagen, es brauche neue Rezepte. Und leere Fußballstadien von Bilbao bis Malaga. Die Spieler der spanischen Primera Division streiken zum Saisonauftakt. Das alles gibt es nach den Wetterprognosen und der aktuellen Verkehrsübersicht.
Das Wetter. Heute gibt es ein Gemisch aus Sonne, Quellwolken und einigen Regengüssen und Gewittern. Morgen ist es im Norden Swiss noch leicht bewölkt, dann scheint die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich heute und morgen zwischen 28 und 32 Grad. Der RS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr in der Region Zürich. Stau oder stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und dem Gubristunnel. In Fahrtrichtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affolten. Und auf der A3 West-Umfahrung zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz. Dann auf der Nord-Süd-Achse auf der A2 Richtung Süden gut 2 Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschnen und in Richtung Norden rund 3 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel. Dies entspricht einer Wartezeit von etwas weniger als einer Stunde.
Info 3 Mittag.
Freitag ist der Tag des Protestes in Syrien. Heute zeigt sich, ob der syrische Präsident Assad sein Versprechen einhält und die Militäroperationen gegen sein Volk stoppt. Eine zweifelhafte Ankündigung, umso mehr als sich das Regime in Damaskus seit gestern noch mehr herausgefordert fühlt. Die EU und vor allem die USA hatten Assad zum Rücktritt aufgefordert. Die Opposition in Syrien fühlt sich dadurch ermutigt, heute wieder auf die Straße zu gehen. Irene Meyer.
Regimewechsel in Syrien stand lange Zeit ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste des damaligen US-Präsidenten George Bush. Nun ist er auch das Ziel von Bush-Nachfolger Obama. Doch die Rücktrittsforderung an Bashar al-Assad, formuliert von Außenministerin Clinton, verhallt im Orbit. Auch in Washington weiß man, dass Assad niemals seinen Platz sang- und klanglos räumen wird. Der syrische UNO-Botschafter Bashar Jaafari nennt es eine humanitäre und diplomatische Kriegserklärung an Damaskus.
The United States, through imposing sanctions and calling for President Assad to step down, is launching.
Das einzige Ziel der USA sei, die Gewalt in Syrien anzuheizen und bewaffnete Aufständische zu ermutigen, sagt Jaafari. Ob das Regime nun seine Gewalt gegen die Demonstranten mindern oder stoppen wird, wie Assad dem UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon versprochen hat, bleibt zweifelhaft. Die UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay ruft den Weltsicherheitsrat auf, den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten.
All the evidence produced by the Commission's report.
Der jüngste Bericht der UNO-Menschenrechtskommission belege weitreichende und systematische Menschenrechtsverletzungen in Syrien und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagt Pillay. Mindestens 1.900 Zivilisten seien getötet worden, darunter auch Kinder, heißt es im Bericht. Nun konzentrieren sich die westlichen Regierungen auf neue Sanktionen. Insbesondere in Europa wird ein Ölboykott diskutiert. Wirtschaftssanktionen im Energiebereich seien für Syrien schmerzhaft, sagt der Beiruter Publizist Rami Khoury.
You would see the international community cutting off the energy transport.
Wenn Syrien nicht mehr Öl und Gas exportieren könnte, würde das seine Wirtschaft empfindlich treffen, da sie größtenteils davon abhänge, sagt Khoury. Mindestens 35% seiner Einnahmen bezieht Syrien aus dem Export von Öl und Gas. Über ein Drittel des Öls wird in die EU exportiert. Weiterum wird vermutet, dass ein Kollaps der Wirtschaft den Aufstand bis nach Aleppo und Damaskus tragen und auch die sunnitischen Geschäftsleute dort gegen Assad aufbringen würde. Doch die Geschichte der Sanktionspolitik zeigt, dass Strafmaßnahmen häufig nicht zur gewünschten Reaktion führen. In erster Linie treffen sie nämlich fast immer die Bürger und weniger das Regime. In Syrien könnten die fehlenden Einnahmen aus dem Öl zu Ebbe in den Lohntüten der Soldaten und Polizisten führen, aber auch der Angehörigen des ganzen öffentlichen Dienstes. Ob die sich alle dann gegen das Assad-Regime wenden würden und nicht gegen den strafenden Westen, ist lange nicht garantiert.
Info 3 Mittag.
Mit weiteren 20 Millionen Franken baut die Schweiz ihre Hilfe am Horn von Afrika aus. Das hat der Bundesrat vor 2 Tagen beschlossen. Die Nothilfe in Somalia, Kenia und Äthiopien ist dann auch Thema an der heutigen Jahreskonferenz der Entwicklungszusammenarbeit in Lausanne. 20 Millionen Franken werden aber kaum reichen, um die Hungerkatastrophe zu bewältigen, sagen Experten der Entwicklungszusammenarbeit. Es müsse wohl grundlegende Änderungen geben. Inlandredaktor Christian von Burg.
Zurzeit geht es um das nackte Überleben. Nothilfe für Menschen und ihre Tiere, Nahrung und Wasser. Aber wenn das Schlimmste vorbei sei, komme die zweite, ebenso wichtige Phase, sagt Fred Launer, der für Caritas derzeit in Kenia ist.
Und da muss wahrscheinlich wirklich berücksichtigt werden, dass sich das Klima wirklich einfach verändert hat hier, dass es andere Wassersysteme beispielsweise braucht, dass das Wasser besser gesammelt und gelagert werden muss.
Denn in gewissen Regionen herrscht die Dürre schon seit 4 Jahren. Ein kleiner Lichtblick ist die Zeit von Oktober bis Dezember, sagt Lauener.
Auf den nächsten Regen freuen sich alle, auf den hoffen alle. Aber damit sind natürlich die Tierbestände noch nicht ersetzt. Damit wächst noch kein Getreide. Damit sind die teilweise zerstörten Wasserfassungen noch nicht behoben. Diese Katastrophe wird uns noch einige Zeit beschäftigen.
Das sieht auch Karl Schuler vom Schweizerischen Roten Kreuz so. Er glaubt sogar, dass es am Horn von Afrika zu einem ganz grundlegenden Wandel bei der Bewirtschaftung kommen muss. Die somalische Kultur ist bisher geprägt von Nomaden und Halbnomaden, die mit ihren Kamelen und Kühen von Futterplatz zu Futterplatz ziehen. Aber ein Teil dieser Nomaden müsse wohl sesshaft werden und in die Landwirtschaft umsteigen, sagt Schuler.
Dazu gibt es beispielsweise Programme in dem Landwirtschaftsbereich, dass man Wasserpumpen verteilt, Saatgut, Fruchtbäume, ihnen einen Startkredit gibt und sie auch ausbildet, damit die ehemaligen Viehnomaden nun auch das Metier als Landwirt beherrschen.
Ein so grundlegender Wandel braucht Zeit. Bernhard Huwiler von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit sagt, man müsse deshalb auch nicht vergessen, in das bestehende Kapital der Nomaden zu investieren, die Kühe und die Kamele. Eine gute tierärztliche Versorgung bringe viel, sagt Huwiler.
Ich war selber vor Ort und habe gesehen, dass da oftmals Tiere mit tiefen Wunden und Maden darin herumlaufen. Und das sind Sachen, die eigentlich relativ einfach gepflegt werden können, wenn man über die nötigen Medikamente für die Tiere verfügt.
Viele gute Rezepte also, wie eine Hungerkatastrophe am Horn von Afrika künftig vermieden werden könnte. Aber solange der Krieg in Somalia und im Süden Äthiopiens weitergeht, können die Helfer in vielen Fällen gar nicht in die Krisengebiete gelangen. Deshalb engagiere sich die Schweiz auch in der Friedenspolitik, sagt Huwiler.
Dort wird einerseits die föderalistische Übergangsregierung in Mogadischu zusammen mit der UNO unterstützt. Und auf der anderen Seite versucht die Schweiz, den Dialog mit den verschiedenen lokalen Akteuren auf der Suche nach Friedensansätzen voranzutreiben.
Bisher verliefen diese Bemühungen weitgehend erfolglos. Und deshalb ist für die Entwicklungshelfer in Afrika derzeit nicht absehbar, wann die Kombination aus politischer und klimatischer Krise ein Ende haben wird.
Info 3 Mittag.
Eigentlich würde ja morgen eine der attraktivsten Fußballligen in die neue Saison starten, nämlich die spanische. Aber Iker Casillas, Leo Messi, Gerard Piqué und viele, viele andere Stars der spanischen Liga werden morgen ihre Fußballschuhe links liegen lassen. Die Stadien werden leer bleiben. Die Spieler streiken. Alexander Gschwind, Sie sind deres Spanien-Korrespondent. Eine der wichtigsten Ligen der Welt muss ihren Saisonstart also verschieben. Wie konnte das passieren?
Das hat mit der jahrelangen Schuldenwirtschaft eigentlich aller 27 Clubs der beiden obersten spanischen Spielklassen zu tun, die riesige, zum Teil millionenhohe Schuldenberge vor sich herschieben. Jetzt ist seit Jahren in Spanien Wirtschaftskrise. Publikumseinnahmen gehen zurück, Sponsoreneinnahmen, Fernseheinnahmen. Und das spüren die Clubs und haben vor allem die kleineren ihren Spielern gegenüber zum Teil monatelange Zahlungsrückstände auflaufen lassen. Bisher haben sich immer nur die kleinen gewehrt. Neuerdings engagieren und solidarisieren sich vor allem auch die Spieler der Großclubs. Und das scheint nun Wirkung zu zeitigen. Der Verband muss zur Kenntnis nehmen, dass eben morgen der Spieltag ausfällt.
Aber ist das nicht eigentlich ein GAU für eine fußballverrückte Nation wie Spanien?
Natürlich schon. Also als das sich konkretisierte im Verlauf der Woche, gab es ganz aufgeregte Schlagzeilen und Proteste. Mittlerweile haben sich die Gemüter wieder etwas beruhigt. Man darf nicht vergessen, eigentlich ist es noch zu früh zum Fußballspielen. In Spanien ist es noch zu heiß. Man hat den Spielkalender vorgezogen mit Rücksicht auf Champions League, Europa League. Aber eigentlich ist ja dieses Wochenende auch noch der Papst in Spanien, die Nationale Radrundfahrt Vuelta beginnt. Das Fernsehprogramm bietet also durchaus Alternativen.
Wo wollen denn die Vereine jetzt das Geld hernehmen, um eben die Spieler dann schlussendlich zu bezahlen? Also kann es sogar sein, dass der Streik noch länger dauert?
Das ist als Drohung natürlich immer noch im Raum, wie es zu solchen Auseinandersetzungen gehört. Aber es scheint doch eine Kompromissformel auf dem Tisch. Man ist optimistisch, dass der zweite Spieltag nächstes Wochenende stattfinden kann. Die Rede ist von einem Garantiefonds, für den alle Clubs und der Verband gerade stehen müssten, um eben solche Zahlungsausfälle zu verhindern oder abzufedern. Es könnte sein, dass die Spieler dann doch sich wenigstens mit einem solchen Scheck auf die Zukunft abfinden und dann wieder antreten, denn letztlich ist niemandem gedient mit solch einem GAU der leeren Stadien.
Danke für diese Informationen, Alexander Gschwind. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, Virus und DRS4 News oder als Podcast im Internet auf drs.ch. Heute im Studio und für die Sendung verantwortlich, Nicoletta Cimino.